Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode vom Anders mit Hund Podcast. Ich meide Orte, an denen Hunde sehr willkommen sind. Diesen Satz habe ich vor ein paar Wochen zu einer Bekannten gesagt und die war super erstaunt. Erstaunt dich das auch, wenn ich das sage? Und nein, es geht mir nicht darum, dass ich selbst meine Hunde dabei habe und ich deswegen vielleicht nicht an diese Orte gehe, weil die auf andere Hunde ganz gut verzichten können, sondern ich will einfach nicht dort sein, wo viele Menschen mit ihren Hunden sind oder wo viele Hunde mit ihren Menschen sind. Die Bekannte von mir war total verwundert, denn im Allgemeinen geht man ja davon aus, dass ich als Hundetrainerin Hunde mag und sie mich nicht stören. Und sie fragte mich dann, ob es mich denn auch stört, wenn sie unter dem Tisch liegen. Und ich antwortete, ja, meistens schon. Und dann hakte sie nach. Sie war total verwirrt und hakte nach. Aber die tun doch dann nichts. Warum stören dich Hunde, die dir nichts tun? Die bellen nicht, die liegen einfach nur unterm Tisch. Warum stört dich das? Und dann habe ich gesagt, naja, es geht gar nicht um das, was der Hund tut. Es würde mich nicht mal stören, wenn der über Tische und Bänke im Restaurant geht in der Regel. Meistens finde ich die Hunde sogar noch ganz okay oder sogar ziemlich cool. Was mich stört ist, wenn ich sehe, wie Menschen mit diesen Hunden umgehen, wenn ich sehe, wie Menschen über diese Hunde werten und urteilen und du kennst das, ja, wenn irgendwie dann die Leute sich im Restaurant über den Hund unterhalten und vor allen Dingen, wenn ich das Kleingedruckte der Körpersprache des Hundes sehe und eben erkenne, dass es ihm dabei nicht gut geht. Das ist das, was mich daran stört und was dann dafür sorgt, dass ich die Aktivität, die ich dort mache, überhaupt nicht mehr genießen kann. Ein als sehr hundefreundlich deklariertes Restaurant oder Hotel suche ich nicht auf, wenn es sich irgendwie vermeiden lässt. Und natürlich gibt es auch mal den Hund, der das wirklich entspannt mitmacht und der das total in Ordnung findet, aber sie sind eben die Ausnahme. Und es ist nicht so, dass sie das alle toll finden, die da sind. Es ist eher so, dass Menschen häufig nicht erkennen, dass es dem Hund dort nicht gut geht und dass Menschen nicht lesen können, wie es dem Hund damit geht. Für mich ist ein Ort mit vielen Hunden die absolute Hölle, vor allem dann, wenn ich nicht den Auftrag habe, etwas anzugehen. Ich weiß halt einfach, dass wenn die Leute nicht zu mir kommen, um mit mir etwas an ihrem Hundebild und an ihrem Umgang mit dem Hund und am Leben mit Hund zu ändern, dann macht es keinen Sinn, sie mit meiner Meinung zu konfrontieren. Das ist immer so dieses Missionieren-Thema, das sorgt nur für Gegenwehr und ich erreiche für den Hund nichts, ich erreiche für mich nichts und für den Menschen nicht. Am Ende fühlen wir uns alle noch schlechter, niemand hat was davon und ich habe meine Energie verschwendet. Also lasse ich es und deswegen meide ich eben auch diese Orte. Für mich ist das Problem daran die Perspektive in der Gesellschaft auf das bloße Funktionieren der Hunde. Und das ist für die Hunde absolut katastrophal. Warum das so ist, möchte ich dir heute näher bringen und dir dann noch 4 konkrete Tipps an die Hand geben, wie du das Wohl deines Hundes in den Fokus stellen kannst und das Funktionieren mitnimmst, aber eben dadurch, dass du das Wohl des Hundes in den Fokus stellst. Ich hole dafür ein bisschen aus. Wie die meisten domestizierten Tiere, also unsere Haustiere, haben Hunde eine Gebrauchsgeschichte. Das bedeutet, sie wurden über mehrere Jahrtausende als Nutztiere gehalten, von einem ganz klassischen Nutzen, wie zum Beispiel der Hütehund beim Schäfer oder der Hund, der eben dafür da war, den Hof und das Haus zu bewachen, Schutzdienst zu leisten, bis zu einem sportlichen Nutzen oder auch gesellschaftlicher Belustigung. Auch die gibt es schon sehr, sehr lange. Der Hund hat eine jahrtausendelange Geschichte mit dem Menschen. Emotionen, eigene Bedürfnisse, eine partnerschaftliche Kommunikation, dass der Hund auch etwas gestalten kann, das spielte in dieser Beziehung keine wirkliche Rolle. Hunde wurden als Reizreaktionsmaschinen gesehen und ihnen wurden jegliche Emotionen und andere Bedürfnisse als physiologische, also trinken, fressen, schlafen, kacken so ungefähr, wurde ihnen abgesprochen und sie wurden einfach als wichtige, pflegenswerte Werkzeuge gesehen, aber als Reizreaktionsmaschinen. Das heißt, ohne ein inneres Milieu des Empfindens, der Bedürfnisse, all dieser Dinge. In den meisten Kulturen herrschte zugleich das Bild des Menschen als Krone der Schöpfung. Also es war ganz klar, dass der Mensch über allen Dingen der Welt stand. Und Hunde haben in dieser Kultur eingenommen die Funktion der Maschine des Nutztiers. Mit der Rassehundezucht, die es ja noch gar nicht so, so lange gibt, kulturell gesehen, verkörperten Hunde dann mehr und mehr eine Funktion und auch noch ein Statussymbol. Das ist das eine. Also das ist so das, wie haben Hunde mit uns zusammengelebt und wie hat sich das entwickelt? Übrigens sowas wie die gemeinsame Jagd war ja lange Zeit zum Beispiel auch eher den Reichen vorbehalten. Die Verhaltensforschung hat sich dazu nicht besonders für Haustiere interessiert. Wildtiere waren viel, viel spannender. Und so hat sich im Laufe der Zeit das Funktionieren des Hundes und des wohlerzogenen, belustigenden Sofawolfs geprägt, das im Grunde ein Märchen ist, und zwar eins der ganz grausamen. Denn überleg dir mal, kein anderes Tier muss so viel gehorchen und funktionieren wie ein Hund. Keines. Von der Katze ist es für uns selbstverständlich, dass die, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen, schwer erziehbar ist. Und liebe Katzenexpertinnen, ich weiß, dass das anders ist. Trotzdem weiß ich auch, dass viele von euch mir recht geben, dass an eine Katze andere Anforderungen gestellt werden und dass wir zum Beispiel gar nicht den Anspruch haben, dass die Katze mit uns alles Mögliche unternimmt, Gassi geht etc. An Pferde wird ein absoluter Leistungsanspruch gestellt, ja, aber wir nehmen sie nicht mit durch den ganzen Alltag. Und auch alle anderen Tiere, wenn du dir die anguckst, keiner muss so multifunktional gehorchen wie der Hund. Der Hund muss permanent funktionieren, gehorchen und muss in allen Situationen perfekt sein. Warum hole ich aus mit dieser kulturellen Geschichte und warum hole ich aus mit dem, wie sich unser Zusammenleben mit dem Hund entwickelt hat und wie die Verhaltensforschung damit umgegangen ist? Weil du und ich und alle möglichen Menschen dieses Hundebild vom ersten Tag unseres Lebens an eingeatmet haben. Der gut erzogene, brave Hund oder auch der böse Schäferhund vom Nachbarn oder der, weiß ich nicht was, der unerzogene Dackel von nebenan. Wir haben alle den Stellenwert des Hundes in einer Kultur kennengelernt und in einer Struktur kennengelernt, die bis heute den aktuellen gängigen Umgangsstil pflegt, der die Funktion des Hundes vor sein Wohlergehen stellt. Es ist akzeptierter, wenn ein Hund im Restaurant unter dem Tisch liegt, als wenn er daneben steht. Es ist akzeptierter, wenn ein Hund unter dem Tisch liegt und die Rute einklemmt und zittert und Angst hat, als wenn er unter dem Tisch liegt und knurrt. Wobei es ihm besser geht, interessiert uns in der Regel nicht. Wir meinen zu wissen, was gesellschaftlich und für ihn richtig ist. Und gerade dieses Thema, dass es akzeptierter ist, dass ein Hund in einem Raum mit Menschen Symptome der Angst zeigt, geweitete Pupillen hat, die Rute einklemmt, vielleicht sogar zittert, sich versteckt, als dass es akzeptiert wird, dass er seinen Unmut mit Unruhe, Bellen, Knurren, Menschen anstupsen oder sonst was äußert, das wird oft belächelt. Also die Angstreaktionen, die werden häufig belächelt, während das sein Unmut äußern ganz, ganz häufig eben korrigiert wird oder gemaßregelt wird. Kommt ein Hund aber nicht zur Ruhe, zeigt Angst und Aggression und Stresssymptome, dann betonen wir häufig, ach, der stellt sich ja an, es ist ja gar nichts hier los, also was soll denn das? Der kann doch hier unterm Tisch liegen, es passiert dem doch nichts. Oder solche Bemerkungen, die kennst du. Ach, jetzt hör doch mal auf, der andere kommt schon nicht näher. Und ach, jetzt, du stellst dich doch nur an, das ist doch nur der Kellner oder wie auch immer. Und solange der Hund dabei fügsam ist und sich auf Signal setzt, sich hinlegt und solche Dinge tut, passt es. Für mich ist das Problem, ich sehe, wenn der Hund zwar fügsam ist, es ihm aber dabei nicht gut geht. und er kein Mitspracherecht hat, um die Situation für sich angenehmer zu gestalten. Vielleicht nicht mal erwartet, dass er es mitgestalten kann und sich der Situation einfach nur fügt. Ich erlebe es, wie Menschen, die eigentlich super nett mit ihren Hunden umgehen, unter den Augen der Öffentlichkeit auf einmal genau wieder in dieses Funktionieren-Thema kippen und ihren Hund zurechtweisen oder seine Emotionen abtun als lächerlich, ach, der stellt sich an, ach, das ist alles, eigentlich kann der das, aber jetzt, ach, der ist heute irgendwie. Und das ist etwas, was mir solche Situationen zur Hölle macht. Denn ich erkenne in diesen Momenten an den vielen kleinen körpersprachlichen Signalen, dass er sich verfügt, es ihm aber psychisch und manchmal auch physisch schadet. Ich erkenne, dass Menschen, die eigentlich gerade mit ihren Hunden auf einem richtig guten, bedürfnisorientierten Weg sind, durch diesen gesellschaftlichen Druck und durch das Empfinden des Druckes und dann dieses Einknicken, um nicht aufzufallen, dass sie damit ihr Training auch ein Stück weit boykottieren und vor allen Dingen die Beziehung zum Hund, ich nenne es mal, beflecken. Und es kostet mich dann irre viel Energie, da nicht dazwischen zu gehen, mich da abzugrenzen, nicht zu den Menschen zu gehen und sie zu belehren und zu missionieren, was ja eh nichts bringt, sondern nur dazu führt, dass der Hund in Zukunft noch unauffälliger sein muss, dass sie noch früher reagieren und noch mehr an ihm herumkritteln und maßregeln. Und anders mit Hund heißt deswegen anders mit Hund, weil wir genau das anders machen möchten. Wir möchten das Wohlbefinden von Mensch und Hund in den Fokus setzen und über unser Training erreichen oder über unseren Umgang mit unserem Hund erreichen, dass er ein Mitspracherecht bekommt. Das bedeutet nicht, dass der alles machen darf und über die Tische und Bänke gehen darf, sondern es bedeutet, dass wir gemeinsam mit dem Hund Lösungen finden, seine Kommunikation kennenlernen und ihn dabei unterstützen, mit uns so zu kommunizieren, dass wir es auch verstehen können. Und dieser Weg, der ist manchmal davon geprägt, dass andere Leute sich umgucken und es komisch finden, weil sie es nicht verstehen, weil sie sich noch nicht damit auseinandergesetzt haben. Vielleicht auch, weil es nicht in ihr Weltbild passt. Vielleicht wollen sie auch gar nicht den Hund, der mitdiskutiert, sondern sie wollen den Hund, der einfach nur das tut, was sie sagen. Für mich ist das Wichtige daran, wie können wir denn den Anspruch von uns an unseren Umgang mit dem Hund, aber auch an das, was wir mit dem Hund erleben wollen, von der Gesellschaft, dass der Hund eben niemandem schadet und auch nicht unangenehm auffällt und andere nicht stört, und die Bedürfnisse des Hundes unter einen Hut bringen. Und ganz ehrlich, das ist natürlich kein leichtes Unterfangen. Und ich höre jetzt schon dein Totschlagargument, das an der Stelle eigentlich immer kommt. Aber was soll ich denn machen, wenn mein Hund zum Beispiel im Restaurant nach dem Kind schnappt? Natürlich ziehe ich ihn da zurück und buxiere ihn unter den Tisch. Das geht doch nicht. Ich kann den doch hier nicht mit dem Kind ausdiskutieren lassen, dass er nicht will, dass das näher kommt. Nee, brauchst du auch nicht. Ich frage aber an der Stelle zurück, erstens, was hat dein Hund da überhaupt verloren in einem Restaurant, wo er mit der Umwelt nicht zurechtkommt? Wenn er nicht alleine bleiben kann, kannst du dann so lange darauf verzichten, essen zu gehen, bis ihr es ausreichend trainiert habt? Oder kannst du einen Plan B machen, dass er betreut wird zum Beispiel? Und zweitens, was kannst du tun, damit er es gar nicht nötig hat, sich im Restaurant anzuspannen, andere abzuwehren, das blöd zu finden, sondern sich gerne an einem bequemen Platz zurückzieht und wirklich entspannt ist. Er sich also nicht nur einfach hinlegt, weil du es ihm sagst, sondern weil er es einen guten Ort dafür findet, jetzt seine Energie zu tanken und auszuruhen und zu entspannen, damit er nachher mit dir wieder die Welt entdecken kann. Ich kenne es im Übrigen sowohl von mir als auch von Kunden, dass wir in Momenten, in denen wir uns beobachtet, gestresst und angespannt fühlen, im Umgang den Fokus dann doch wieder auf die Funktion legen. Also das, was ich eben schon gesagt hatte, statt auf das Wohlbefinden des Hundes. Wir spüren dann einfach diesen Druck der Gesellschaft und der ist dann sehr stark und wir wollen nicht unangenehm auffallen oder wir zweifeln auf einmal doch wieder an uns. Und es wird dir also, selbst wenn du es versuchst, immer das Wohlbefinden von deinem Hund in den Fokus zu rücken, nicht immer gelingen, den Fokus darauf zu richten. Aber du kannst auch aus jeder dieser Situationen, in der du es falsch gemacht hast, also in der du eben wieder auf die Funktion mehr geachtet hast als auf das Wohlbefinden, in der du den gesellschaftlichen Anspruch an euch oder den empfundenen gesellschaftlichen Anspruch über das Wohlergehen von deinem Hund und dir und eurer Beziehung gestellt hast, kannst du etwas mitnehmen fürs nächste Mal und dich fragen, hey, wie kann ich denn das beim nächsten Mal besser lösen? Wie kann ich eben dafür sorgen, dass es meinem Hund dort besser geht? Und ich habe dir jetzt noch 4 Tipps mitgebracht, die du nutzen kannst, um konkret anders mit deinem Hund zu leben. Tipp Nummer 1. Achte darauf, wie dein Hund die Dinge macht und lerne zu erkennen, wann es ihm dabei nicht wirklich rosig super gut geht. Dabei geht es nicht darum, ob der Hund unter dem Tisch liegt oder nicht, sondern darum, wie er es tut. Wie liegt er dort? Wie angespannt ist er? Woran siehst du das bei deinem Hund? Ich kann das zum Beispiel bei der Nayeli daran erkennen, dass ihre eine Lefze so ein bisschen an den Zähnen hängen bleibt oder dass sie nicht wirklich tief und regelmäßig atmet. Ich kann das daran erkennen, wie sie von der Körperhaltung her liegt. Wenn sie zum Beispiel auf dem Bauch liegt mit abgeknickter Hüfte und abgelegtem Kopf, dann heißt das noch nicht, dass sie entspannt ist. Wenn sie sich aber auf die Seite kippen lässt und ein Vorderbein anwinkelt, dann ist das so eine echte Entspannungsposition von ihr. Wie sah es aus, als er sich hingelegt hat? Hat er sich hingelegt und hat sich ganz klein eingerollt oder ganz angespannt hingelegt, wie so eine Sphinx, die so ganz langsam runtergeht? Und wie viel Muskelspannung war da? Nimmt er Anteil an der Welt und guckt, was passiert, schnauft dann aber auch mal durch, klingt sich so ein bisschen aus, nimmt nicht mehr Anteil und wenn wieder was passiert, was irgendwie lauter, auffälliger, schneller ist, dann guckt er vielleicht mal wieder. Das wäre sowas, was ich sagen würde, hey, das sieht gut aus. Also, dass so eine Mischung da ist zwischen, ich schnaufe jetzt durch, entspanne mich und dann, oh, guck mal, da kriegt doch jemand glatt das Steak, da spitze ich nochmal die Öhrchen. Denn ein Hund, der auf nichts reagiert, ist nicht unbedingt entspannt, sondern da kann es auch sein, dass er sich einfach aus der Situation aushebelt. Tipp Nummer 2. Beginne die Dinge, die du für den Alltag brauchst, den du mit deinem Hund erleben willst, so zu üben, dass dein Hund sie gerne macht und ein Mitspracherecht bekommt, damit er dir mitteilen kann, ob es ihm gut geht. Du kannst zum Beispiel mit ihm trainieren, dass er eine Decke als Wohlfühlort hat oder ich kann mich gut an ein Dobermann-Mädchen erinnern, das ich begleiten durfte. Da war es keine Decke, sondern es war die Jacke der Hundebesitzerin. Und das war richtig, richtig tief verknüpft, dass das ihr Wohlfühlort ist und es sich für sie lohnte, sich dort aufzuhalten. Sie aber dann die Wahl hatte, wie sie dort ist. Also ob sie dort steht, sitzt, liegt, ist total egal. Und diese Decke kann oder die Jacke oder was dann auch immer, kann dann nach und nach auch ein Rückzugsort an fremden Orten werden. Also diese Bekannte hat einfach immer die Jacke genommen, die sie anhatte. Wenn die auf dem Boden lag, dann war das für den Hund der Rückzugsort. Bei mir ist es mit der Nayeli eine Decke, die ich nutze. Und ich trainiere das von vornherein so, dass sie lernt, dass sie mitsprechen kann. Also dass es nicht darum geht, wie ist sie dort, sondern sie ist dort und dass wir das Ganze mit Entspannung verknüpfen. Und dass wir es mit Wohlbefinden verknüpfen. Tipp Nummer 3. Lerne, deinen Hund zu lesen und zu verstehen, damit du auf seine Mitsprache eingehen und gemeinsam mit ihm einen Plan B entwickeln kannst. Ich gebe dir wieder ein Beispiel von meiner Nayeli. Wenn meine Nayeli ihre Wohlfühldecke an einem belebten Ort nicht aufsuchen will, schaue ich mir an, warum nicht. Und dann finden wir einen Kompromiss. Also ich schaue mir an, was will sie? Schlägt sie zum Beispiel vor, dass sie am anderen Ende vom Tisch liegt und sie kann da liegen, dann lege ich ihr einfach die Wohlfühldecke dorthin. Manchmal ist es nämlich einfach so, dass dort, wo ich sie haben will, es ihr zu warm ist, zu wenig Durchzug ist oder der Ort fies ist, weil da vielleicht vorhin einer hingepullert hat und ich das natürlich nicht rieche oder was auch immer. Erkenne ich, dass es darum geht, kann ich das annehmen, wenn sie einen anderen Ort wählt und ihre Wohlfühldecke dorthin oder in die Mitte legen. Ich muss ja nicht auf ihren Vorschlag eingehen, sondern ich kann ja dann mit ihr auch einen Kompromiss suchen und den dritten Ort nehmen. Wir waren vor ein paar Jahren mal mit ihr zum Beispiel im Biergarten, Absolute Ausnahme, dass meine Hunde mit im Biergarten waren, aber das war für mich so ein echtes Highlight-Erlebnis, dass sie dort mit hin durfte. Und sie wollte unbedingt an meiner rechten Seite liegen. Das war aber genau der Ort, von dem aus wir bedient wurden. Und ich hätte gerne, dass sie auf meiner linken Seite liegt. Auf der linken Seite war es ihr aber zu warm. Da schien ein bisschen die Sonne hin. Also haben wir einfach zwei Stühle so gestellt, dass sie da Schatten hatte. Und ich habe meine Jacke über die Stühle gehangen. Dann hatte sie Schatten und dann ging das. Und ich habe damit erst nicht gerechnet, weil es war vormittags, es war nicht so besonders heiß. Aber wir haben den Kompromiss gefunden. Das ging aber nur, weil ich gelernt habe, ihre Körpersprache zu lesen. Weil ich gemerkt habe, sie geht zwar in die Richtung, aber sie zeigt Konfliktsymptome. Sie will lieber in die andere Richtung. Sie möchte lieber an den Ort auf der anderen Seite. Und das kann man tatsächlich üben. Tipp Nummer 4, zeige deinem Hund, was für dich die Wunschlösung in einer Situation ist und dass es sich für ihn auch gut anfühlt, da mitzumachen. Zum Beispiel, indem du dich im Training schon mit ihm auf die Decke legst, auf der er sich entspannen soll, wenn er ohnehin gerade ein Kuschel- und Entspannungsbedürfnis hat, und biete ihm eben an, es jetzt mit dir auf der Decke zu lösen. Und wenn er das ablehnt, dann ist das für dich vollkommen okay. Dann lernt er nämlich nur, dass du seine Kommunikation akzeptierst und du wiederum hast die Gelegenheit zu hinterfragen, warum er das gerade nicht wollte, ob du vielleicht irgendetwas an ihm gerade fehlgedeutet hast oder wie ihr jetzt doch noch zueinander kommt. Es ist also eine Lernerfahrung und kein Korb, den er dir gegeben hat. Du hast heute gelernt, das Wohlbefinden deines Hundes in den Fokus zu rücken, trotzdem die Funktion zu erreichen, nur eben vielleicht anders, als sie für andere Menschen aussieht und auch, warum das oft so schwierig ist. Du hast ganz konkrete Ideen von mir bekommen, wie du das umsetzen kannst. Und wenn du lernen möchtest, das Kleingedruckte in der Körpersprache deines Hundes besser zu erkennen, sein Wohlbefinden und echte Entspannung oder Freude zu führen, dann komm jetzt in meinen Newsletter, denn da gibt's in den nächsten Wochen immer wieder Tipps rund um das Verstehen deines Hundes, die Körpersprache und wirkliche Entspannung, auch für die sogenannten Problemhunde. Ich freue mich darüber, wenn du mein Newsletter abonnierst. Ich verlinke dir den hier drunter in den Shownotes oder du machst einfach andersmithund.com in einem durch, andersmithund.com/neugiernasen. Da kannst du dich anmelden. Bis dahin.